Das Thema, das ich mit euch besprechen möchte, ist etwas sehr, sehr Ernstes. Wir haben nun versucht, in dem vergangenen halben Jahr zusammenzufassen oder immer wieder zu studieren, was wir als das Evangelium ansehen. Diese neue Ansicht, diese frische Ansicht von der alten Wahrheit über das Evangelium, das von den Aposteln verkündigt wurde und 1888 genauso in einer starken Art und Weise kam. Und wir wissen, dass der Herr uns heute wieder Licht geschenkt hat über diese Wahrheit. Und wir versuchen heute ein wenig zusammenzufassen, was wir eigentlich als Fakten des Evangeliums kennen. Es ist nicht so, wie wir das bisher gemacht haben. Wir möchten uns nämlich auf eine ganz bestimmte Seite, auf einen ganz bestimmten Blickwinkel konzentrieren. Und das ist der Blickwinkel, dem Glauben gehorsam zu sein. Dem Glauben treu zu sein, treu oder gehorsam zu sein. Das ist etwas, was viele Menschen ja etwas anders betrachten, als wir es vielleicht heute betonen wollen. Aber wir wollen sehen, was die Bibel uns sagt, was wichtig ist für unser Leben, worauf wir uns konzentrieren müssen als Christen, was uns wirklich tatsächlich hilft. Wisst ihr, es liegt mir sehr am Herzen, dass wir dieses Thema nicht nur am Sabbat behandeln, nicht nur am Sabbat darüber nachdenken, nicht nur am Sabbat darüber sprechen und dann nach Hause gehen und in ein, zwei Wochen wieder vergessen haben. Sondern ich wünsche es mir, dass wir persönlich es zu unserem persönlichen Studium machen. Nicht nur das, was wir hören und dabei bleibt es, sondern dass wir es persönlich studieren, dass wir nach Hause gehen und diese Gedanken nochmal durchgehen, nochmal nachgehen, überlegen, was da gesagt wurde, verstehen, was die Bibel uns sagen möchte. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch genauso wichtig, dass wir weiterhin offen bleiben für dieses Thema. In welcher Art und Weise es auch zu uns kommen mag. Persönliches Studium, aber immer wieder darüber nachdenken und mit den Geschwistern darüber sprechen. Das liegt mir so am Herzen, dass wir das zu unserem persönlichen Anliegen machen. Auch das, was wir heute hören, das ist nicht einfach nur Verhalt nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, sondern dass es in unsere Herzen übergeht. Denn ansonsten, ich habe euch schon einmal von diesem Mann erzählt, der einmal zu einer Evangelisation kam. Und er kam in die Gemeinde hinein und er war betrunken. Er war so betrunken, dass er kaum stehen konnte. Und er stand auf einmal und sagte, blinzelnd und blinkend, sagte er, ich bin ein elender Sünder. Und er stand da und schien so richtig froh zu sein, zu bekennen, ich bin ein elender Sünder. Aber Geschwister, was ist daran gut, wenn wir das dabei belassen? Manch einer mag denken, ja, Gott sieht mich jetzt sicherlich als angenehm an, weil ich ihn bekannt habe und bekennen ist gut. Und ich habe bekannt, ich bin ein Sünder. Aber Geschwister, was hilft es, wenn wir dabei bleiben? Was hilft es uns, wenn wir nach Hause gehen und sagen, ich bin ein Sünder und da setzen wir uns hin und es geschieht nichts? Vor allem bei dem Evangelium, das uns offenbart ist. Und deswegen ist mein Herzensanliegen, dass wir nicht nur Hörer des Evangeliums sind, sondern dass wir das, was wir erkannt haben, auch in unserem Leben sehen können, tun. Manchmal ist das so, wie zur Zeit in Hesekiel. Gott sagte einmal zu Hesekiel, weißt du, die Menschen sind so, sie kommen zu dir, und wenn sie dir zuhören, dann ist es so, als würden sie ein wunderschönes Lied hören. Sie hören dir zu. Sie finden, dass du ein wundervoller Sänger bist und du singst ihnen schöne Lieder. Aber mehr ist es nicht. Sie gehen nach Hause und das war's. So soll es nicht sein. Dem Herrn tat es im Herzen weh. Und er sagt es Hesekiel. Wenn wir von Gehorsam, dem Glauben sprechen, dem Glauben gehorsam sein, dem Glauben treu sein, woran denken wir sofort? Wenn ihr das Wort Gehorsam hört, woran müsst ihr sofort denken? An die 10 Gebote. Ich wette, dass die meisten Adventisten, wenn sie das Wort Gehorsam hören, dann denken sie sofort an die Wahrheit, die sie angenommen haben. An die Lehren, die sie angenommen haben. An die 10 Gebote. Gehorsam gegenüber den 10 Geboten. Das Tun. Das ist das, was uns in den Sinn kommt, wenn wir hören, Gehorsam dem Glauben. Sehr oft lesen wir diesen Ausdruck im Alten Testament, dass viele gehorsam wurden dem Glauben. Oder manchmal ermahnt uns Paulus, gehorsam zu sein der Lehre, die wir bekommen haben. Was bedeutet es? Was bedeutet es, der Lehre oder der Wahrheit oder dem Glauben gehorsam zu sein? Ist es einfach nur, den 10 Geboten zu gehorchen? Ist es das, was ich erkannt habe, in meinem Leben auch umzusetzen mit eigener Kraft? Ist es das? Möchte ich sagen, dass es genau das nicht ist, was die Bibel offenbart, wenn es um Gehorsam oder Treue zum Glauben geht. Sondern die Bibel offenbart uns etwas anderes und das wollen wir uns betrachten. Was ist eigentlich diese Wahrheit, dem wir gehorsam sein sollen? Was ist der Glaube, dem wir gehorsam sein sollen? Denn sehr oft werden im Christentum Phrasen, Worte, Ausdrücke gesagt, Sätze gesagt und man meint eigentlich gar nicht das. Sehr oft merken wir das beim Singen. Wir singen Dinge in den Liedern, die wir singen, die wir manchmal überhaupt nicht glauben. Also was ist es, dem wir gehorsam sein sollen? Ist es der Glaube oder das Wissen, die Lehre über den Sabbat, dass ich den Sabbat halten muss? Und dem muss ich jetzt treu bleiben. Ich halte den Sabbat und das Treubleiben dem Glauben bedeutet, dass ich den Sabbat halte und es nicht aufgebe. Besteht mein Glaube darin, dass ich die Gesundheitsbotschaft ausleben muss? Dass es das ist. Oder besteht mein Glaube darin, dass ich gehorsam sein muss den 10 Geboten und ich komme in den Himmel? Was ist der Glaube, den wir haben? Was seid ihr gehorsam? Welchem Glauben seid ihr denn gehorsam? Das ist der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Es gibt einen bestimmten Glauben, sagt die Schrift, und diesem Glauben sollen wir gehorsam sein. Diesem Glauben sollen wir treu bleiben. Nun, ist es etwas, was wir tun, oder ist es etwas anderes? Wenn ich sage, dem Glauben gehorsam sein, muss ich zuerst wissen, was dieser Glaube ist. Deswegen halte ich es für richtig, dass wir uns erst einmal darüber unterhalten, Moment einmal, was ist denn dieser Glaube, den die Christenheit bekommen hat, dem wir gehorsam sein sollen. Wir haben einige Beispiele erwähnt. Sind es die Lehren? Ist es der Sabbat, den ich erkannt habe? Ist es irgendetwas anderes? Wenn wir betrachten, was wir die vergangenen Zeiten, die vergangenen Sabbate studiert haben und auch in den Versammlungen, die wir unter der Woche hatten, da sind einige Fakten des Evangeliums dabei klar herausgekommen. Und ich möchte noch einmal wiederholen. Und ich würde sagen, diese Fakten, die wir gelernt haben, das ist der Glaube, der ein für alle Mal überliefert ist den Heiligen. Und diesen Glauben müssen wir verstehen. Denn wie soll ich etwas glauben, was ich nicht weiß? Oder wie soll ich etwas glauben, was ich nicht verstehe? Und deswegen sollten wir uns darüber unterhalten, Moment einmal, was ist denn dieser Glaube, den die Christenheit empfangen hat? Ich habe einige Fakten, einige Punkte mir aufgeschrieben und ich möchte bewusst mit euch noch einmal durchgehen. Die Dinge, damit sie sich uns in unserem Verstand festigen und damit wir erkennen, was das für ein Glaube ist, der uns gegeben ist. Nochmal die Frage an euch. Ist es etwas, was wir tun sollen? Ist es der Gehorsam gegenüber der Lehre? Wisst ihr, das ist so verwachsen in manchen Menschen, so in Fleisch und Knochen übergegangen, dass wenn sie Gehorsam hören, meinen sie sofort, okay, das, was ich erkannt habe, das soll ich tun. Es ist interessant, dass die Schrift etwas anderes darüber sagt. Was sind denn die Fakten, die wir kennengelernt haben? Was ist das Problem der Menschheit? Wie ich sagte, ich habe einige Punkte und ich habe als Punkt Nummer 1 vielleicht etwas, was ihr nicht als Punkt Nummer 1 setzen würdet. Aber das ist das, was ich als Punkt 1 setze. Und wir werden dann letztendlich sowieso auf denselben Nenner kommen am Ende. Wir werden sowieso auf dasselbe Ziel hinaus gehen. Aber der erste Punkt unseres Glaubens ist, ich stelle es mal in einer Frageform. Wann wurden wir erschaffen? Wann wurden wir erschaffen? Fürster Brigitte. Ja. Als Adam geschaffen wurde. Das ist eine Sache, die wir verstehen müssen, wenn es darum geht, dem Glauben gehorsam zu sein. Das ist der erste Punkt, den wir begreifen sollen, wenn wir verstehen wollen, was ist das für ein Glaube, dem wir gehorsam sein sollen. Punkt Nummer 1, wir sind von Adam. Wann wurde Adam geschaffen?
Am sechsten Tag.
Wann wurde er geschaffen? Am sechsten Tag, da haben wir schon eine Zeitangabe. Ich würde sagen, vor 6000 Jahren. Oder man könnte sagen, am Anfang. Am Anfang der Menschheit. Gott schuf Adam. Und indem er Adam dieses Leben gab, schuf er die gesamte Menschheit in Adam. Das ist Punkt Nummer 1, wenn wir wissen wollen, wie können wir dem Glauben gehorsam sein? Oder welchem Glauben wir gehorsam sein sollen? In Adam hat er die gesamte Menschheit geschaffen. Nun, kennt ihr einen Vers, wo das ausgedrückt wird? Könnt ihr das mit der Bibel unterstützen? Ja? Ja, im Römerbrief. Wo? Ja, ja. Aber ich meine, dass in Adam alle Menschen geschaffen wurden. Als Adam geschaffen wurde, wurden alle Menschen geschaffen.
Apostelgeschichte.
Sehr schön, vielen Dank. Schlagen wir das einmal auf. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Schaut einmal, was hier steht. Hier sagt das Wort Gottes, und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem Erdkreis, auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Mit anderen Worten, als Gott Adam schuf, schuf er die gesamte Menschheit in Adam. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das begreifen. Weil wir müssen wissen, woher unser Leben kommt. Aus welcher Linie, von wem haben wir das Leben bekommen. Das ist der Glaube, das ist ein Punkt, ein Teil des Glaubens, dem wir gehorsam sein sollen. In Adam schuf, wollen wir sagen, dass Adam nicht alle Menschen schuf. Man könnte sagen, Gott schuf nicht jeden Einzelnen von uns individuell. Das tat er nicht, obwohl wir sagen, Gott ist der Schöpfer. Aber er schuf mehr uns nicht jeden Einzelnen individuell, sondern er schuf Adam. In Adam gab er das Leben hinein und die Fähigkeit, Leben zu zeugen. Adam kam zusammen mit Eva und sie hatten Kinder. Durch Zeugung gaben sie das Leben weiter an ihre Nachkommen. Dadurch haben wir das Leben von Adam bekommen. Das bedeutet, in Adam wurde die gesamte Menschheit geschaffen. Das ist Punkt Nummer 1. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen sagt hier der Schreiber, und er hat aus einem Menschen, aus einem Blut, in anderen Versionen, das ganze Menschengeschlecht gemacht. In Adam wurden wir alle geschaffen. Wenn wir das verstanden haben, fällt es uns sehr, sehr leicht, die nachfolgenden Punkte zu verstehen. Adam hat etwas verursacht. Er hat dieses Leben an der Quelle verschmutzt. Als er sündigte, trennte er sich von Gott und verseuchte dieses Leben, das er bekam von Gott. Und das Leben, das er an seine Nachkommen weitergeben konnte, war ein verseuchtes Leben. Es war ein krankes Leben, weil er es verschmutzt hatte an der Quelle. Das ist Punkt Nummer 2. Und es ist so, dass Wissenschaftler konnten nie, bisher noch nie, und das werden sie auch nicht können, die sogenannte Artenbarriere oder Artengrenze überschreiten. Art gebiert Art, das ist ein Naturgesetz. Man könnte nie zwei Spezies, zwei Arten miteinander kombinieren, sodass sie ein neues Wesen ergeben. Das geht nicht, geht in der ganzen Natur nicht. Um ein Beispiel zu sagen, man könnte nie einen Hund mit einem Löwen verbinden und dadurch ein anderes Wesen bekommen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Denn es ist in die Gene geschrieben, was das für eine Art ist, was das für eine Spezies ist. Und diese Spezies, es können sich nur innerhalb dieser Spezies die Tiere paaren. Aber sie können sich nicht, die Spezies, verschiedene Spezies können sich nicht untereinander paaren. Das ist ein Naturgesetz, das geht nicht. Es könnte zum Beispiel ein Löwe mit einem Tiger verpaart werden. Es könnte zum Beispiel ein Pferd mit einem Esel verpaart werden. Weil das ist dieselbe Art, dieselbe Spezies. Aber es kann niemals der Mensch mit irgendetwas anderes, irgendeiner anderen Art verpaart werden. Wir haben einiges vor, deswegen, wenn ihr Fragen habt, ich bitte euch, schreibt sie euch auf und vielleicht können wir dann nachher eine Fragestunde haben, weil wir haben einiges vor. Das ist also ein Naturgesetz. Das ist Punkt Nummer 2. Als Adam sündigte, war er eine Art, eine bestimmte Art von Wesen und es war auf seine Stirn geschrieben, nicht buchstäblich, aber es war ersichtlich an ihm. Er war die Art, die Spezies Sünder. Zwar Mensch, aber ein Sünder. Und diese Sündhaftigkeit gab er an uns weiter. Wir besitzen von Geburt an die Sünde in uns. Die Neigung dazu, immer das Böse zu tun. Und deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, ich versuche das Gute zu tun, aber es geht nicht. Ich finde ein Gesetz in meinen Gliedern, sagt er, das Gesetz der Sünde und des Todes. Und das widerstreitet dem Gesetz des Geistes und des Lebens in mir. Und ich kann das Gute nicht tun. So sagt er, nicht ich bin es, sondern die Sünde, die es in mir tut. Das hört sich an wie eine Entschuldigung. Aber es ist wahr. Ich kann es nicht anders. Mit anderen Worten, habt ihr versucht, einen Ast eines Orangenbaumes in einen Apfelbaum einzupropfen? Das funktioniert nicht. Ihr könntet vielleicht Birnen in einen Apfelbaum hineinpropfen. Das ist dieselbe Art. Aber ihr könntet niemals eine Orange oder, wie wir sagten, eben im Tierreich irgendwelche Tiere vermischen, die nicht von derselben Art sind. Das ist ein Naturgesetz. Deswegen sind wir in dem Sinne, wir leben das Leben Adams. Adam hat uns dieses selbe Leben, nicht das gleiche Leben, sondern dasselbe Leben, das er hatte, weitergegeben und an der Quelle verschmutzt und dieses Leben besitzen. Das ist Punkt Nummer 2 unseres Glaubens, wenn es darum geht, dem Glauben treu zu sein. Schlag mit mir einmal Römer auf. Wir haben vorhin gehört, Schwester Brigitte sagte uns, Römer 5, Vers 12, dort lesen wir genau diese Tatsache, dass dieses Leben an der Quelle verschmutzt wurde. Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also die Sünde ist auf die Menschheit übergegangen. Warum? Weil ein Mensch sündigte, sagt die Schrift. Und der Tod ist auf alle Menschen übergegangen, ist hindurchgedrungen zu allen Menschen. Warum? Warum sterben wir? Warum stirbt jeden Tag so und so viel Tausend oder Millionen von Menschen? Warum? Weil Adam gesündigt hat. Das ist das, was die Schrift sagt. Schaut einmal in Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen wen? Wer ist dieser eine? Das ist Adam. Dieser eine ist Adam. Die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Das ist der Glaube, dem wir gehorsam sein sollen. Das ist ein Teil des Glaubens, dem wir gehorsam sein sollen. Wenn wir weitergehen, Punkt Nummer 3. Also Adam gab an uns, das ist Punkt Nummer 2, Adam gab uns dieses verdorbene Leben weiter, dieses sündige Leben, das besitzen wir nun. Punkt Nummer 3, Christus wurde Mensch. Und als er Mensch wurde, lebte er ein vollkommenes Leben hier auf Erden. Das ist Punkt Nummer 3. Er brachte seinen göttlichen Geist aus dem Himmel mit sich, wurde Mensch und lebte hier ein vollkommenes Leben. Und er hat ein vollkommenes Leben auf zwei verschiedenen Arten. Wir haben in der Sabbatschule das betrachtet ein wenig. Auf zwei verschiedenen Arten und Weisen ein vollkommenes Leben geführt. Er hat zuerst einmal nie gesündigt. Er hat nie eine Sünde getan. Nie einen Fehler getan. Nie eine unbewusste Sünde. Das gab es bei Christus nicht. Er war in diesem Sinne vollkommen. Und in welchem Sinne war er noch vollkommen? Im Geist. Er hatte eine göttliche Natur und diese göttliche Natur war vollkommen. Dieses Leben, das er besaß, hat er eine vollkommen göttliche Natur, eine vollkommene Natur und ein vollkommenes Wissen. Das bedeutet, sein Leben war in jeder Hinsicht ein vollkommenes Leben. Also er kommt in die Menschlichkeit hinein und bringt ein Element in die Menschheit hinein, was zuvor verloren gegangen war, was nicht da war. Das ist das vollkommene göttliche Leben. Das hatte Adam verloren, als er sich von Gott trennte. Das ist im Grunde unser Problem. Für jeden ist das Evangelium. Für den, der 40 oder 50 Jahre bereits Christ ist und für den, der ganz neu hinzukommt und sagt, Moment einmal, was ist denn dieser Glaube? Ich habe gehört von Christus und so weiter, aber worum geht es im Evangelium? Das ist es, worauf die ganze Bibel abzielt. Uns das klar zu machen. Unser Problem, wir besitzen ein von Adam herstammendes Leben. Es ist ein von Sünde verseuchtes Leben. Wir können nichts tun, wir tun automatisch das Schlechte. Wir haben die göttliche Seite verloren, den göttlichen Geist nicht in uns, das göttliche Leben, das geistige Leben fehlt uns, wir haben körperliches Leben und alles, wozu wir fähig sind, ist Boshaftigkeit und Böses. Das ist der Punkt. Wer das nicht versteht in sich, der hat ein Riesenproblem, der versteht auch dann die weitergehenden Dinge nicht. Also dieses Leben ist deswegen böse, weil Adam Sünde getan hat und weil Adam uns dieses Leben gegeben hat. Die Verdammnis, die ihn ereilte dadurch, die trifft auch uns. Nicht, weil wir gesündigt haben, das ist nicht, was der Vers sagt. Der Vers sagt, einer hat gesündigt und dadurch sind wir alle verdammt. So ist die Verdammnis zu allen Menschen durchgedrungen. Einer hat gesündigt. Das bedeutet, So wie wenn, wir haben dieses Beispiel schon mal genannt, ich nenne dieses Beispiel noch einmal, weil das so richtig grafisch uns illustriert, richtig deutlich uns zeigt, wie das zu verstehen ist. Ein Kind, eine Mutter ist schwanger oder der Vater kommt mit AIDS nach Hause und sie haben ein Kind mit der Frau und die Frau trägt dieses Kind aus und das Kind besitzt AIDS. Und das Kind mag sagen danach, das ist ja unfair. Ich besitze AIDS, ich habe nichts getan. Warum bin ich verdammt, dass ich sterben muss? Ich habe doch nichts getan. Und der Vater sagt, tja, mein Sohn, es ist zwar nicht fair von mir gewesen, aber es ist Realität. Es ist Realität. So ist es mit Adam. Es ist völlige Realität. Wir können sagen, es ist unfair. Ja, es ist unfair, aber es ist Realität und wir leben darin. Dieses Leben besitzen wir. Das ist Teil des Glaubens, dem wir gehorsam sein sollen. Auf den Glauben wir uns ausrichten sollen. Nummer 4. Jesus kann dieses Leben. Er brachte also das göttliche Leben zurück in die Menschheit. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt. Und Nummer 4. Er kann dieses Leben jetzt weitergeben. Warum? Weil er Mensch wurde und Menschen können zeugen. Das ist Punkt Nummer 5. Was muss er jetzt tun? Er muss eine vollkommene Frau finden, die genauso ist wie er, genauso vollkommen im Geist und in den Taten. Muss mit ihr zusammen Kinder haben und sie haben dadurch eine vollkommen neue Menschheit geschaffen. Eine vollkommene Menschheit. Eine perfekte Menschheit. Aber das Problem ist, dass wir hierbei haben, Gott wollte keine neue Generation, keine vollkommene neue Generation, sondern er wollte die alte Generation, die alten Menschen erlösen. Er wollte die retten. Deswegen kommt diese Möglichkeit nicht in Betracht, dass Christus mit einer Frau zusammenkommt. Denn was wir brauchen, ist nicht körperliches Leben, nicht fleischliches Leben. Was wir brauchen, ist geistliches Leben. Das haben wir nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass er hineinkam und brachte das zurück, was der Menschheit fehlte. Geistliches Leben. Nummer 6 ist, ich stelle wieder euch eine Frage, wie kann Leben weitergegeben werden? Auf welche Arten und Weisen kann Leben weitergegeben werden? Durch Geburt. Und durch Schöpfung. Nun, wir wissen, dass wir nicht durch Schöpfung erschaffen worden sind von Gott. Wir sind durch Zeugung, wir wurden geboren, so sind wir auf die Welt gekommen. Durch Geburt, die einzige Art und Weise, wie Leben weitergegeben werden kann, ist durch Geburt. Und denken wir wieder daran, Christus musste uns nicht ein fleischliches Leben, ein körperliches Leben, das hatten wir bereits, geben, sondern ein geistliches Leben. Und dazu kam er mit seinem göttlichen Geist hinein in den Menschen, um uns dieses geistige Leben, das er selbst in die Menschheit hineingebracht hat, zu geben. Jedem Menschen. Was macht mich zu dem, was ich bin? Das ist Punkt Nummer 7. Was identifiziert mich? Was macht mich, welcher Teil von mir macht mich zu dem, der ich bin? Ja? Meine Natur ist meine Identität. Und wo befindet sich meine Natur? In meinem Geist, was macht mich zum Menschen? Das bedeutet, wenn mir ein Arm fehlen würde, wäre ich weniger Mensch. Wenn mir die Zunge rausgeschnitten wäre, könnte ich nicht mehr sprechen. Wäre ich weniger Mensch? Selbst wenn mir all meine Gliedmaßen abgeschnitten wären, bin ich immer noch Mensch. Selbst wenn ich Organe verlieren würde und ich durch ein künstliches Herz leben müsste, ich wäre immer noch ein Mensch. Ich könnte meine Natur nicht leugnen, denn diese Natur ist verankert in meinem Geist. Mein Geist ist menschlich, nichts anderes. Mein Geist ist Mensch. Das ist meine Identität. Könnt ihr an einen Bibelvers denken, der das bestätigt? Der sagt, dass meine Identität mein Geist ist, nicht mein Körper. Wenn wir von Natur sprechen, das ist ein Wort, das zu viel Missverständnis führen kann, wenn man das nicht definiert, was man meint. Wisst ihr, das große Problem im Adventismus war, sie haben, ganz besonders die unabhängigen Gemeinschaften, sie haben sich von jeher gestritten über die Natur Jesu. Und sie haben gesagt, eine Seite hat gesagt, Christus kam mit der gefallenen Natur. Das musste so sein, um uns erlösen zu können. Die andere Seite kam, und sie haben dazu viele Zitate aus der Bibel genommen und viele noch mehr Zitate aus Schwester Weiß. Dann kam die andere Seite und sagte, nein, nein, Christus hatte die ungefallene Natur. Und dann bringen sie wieder Zitate zusammen aus der Bibel und noch viel mehr von Ellen White. Und so prallen sie aufeinander und sagen, ihr habt kein Recht, und die anderen sagen, ihr habt nicht Recht, wir haben Recht. Aber sie definieren nicht, was sie sagen, und sie reden aneinander vorbei. Denn wir müssen vor zwei Arten von Naturen sprechen. Wenn wir von Natur sprechen, müssen wir definieren. Es gibt zwei Arten von Natur. Die körperliche Natur, die physische Natur, das sind die Gene, die ich besitze, das ist all das, was mein Körper ausmacht. Und ich habe eine geistliche Natur, das ist all das, was mein Geist betrifft, das ist all das, was nicht Körper ist an mir. Deswegen müssen wir definieren. Und weil sie das nicht, weil viele das nicht tun, kommt, prallen sie aufeinander und eine Seite sagt, ja, Jesus war, hatte die ungefallene Natur und die anderen sagen, nein, dann hätte er uns nicht erlösen können. Sie definieren nicht Körper oder Geist. Denn wenn es um seinen Körper ging, hat er die gefallene Natur, nämlich was? Den gefallenen Körper. Er nahm den Körper der Menschen auf sich nach dem Sündenfall und er hatte so und so viele Generationen, Degenerationen hinter sich. So dass er den Leib eines jeden Menschen hatte, wie ein jeder von uns. Er hatte einen gefallenen körperlichen, eine gefallene körperliche Natur, eine gefallene physische Natur. Was aber sein Geist anging, das war nun völlig anders. Das brachte er nämlich woher mit sich? Aus dem Himmel. Er kam aus dem Himmel. Im Himmel, lesen wir in Philipper, entäußerte sich seine göttlichen Kräfte, seine Macht. Was beinhaltete das? Allmacht, die Allwissenheit, die Unsterblichkeit. All diese Attribute der Gottheit legte er ab. Es kam nur die blanke Natur Jesu, die völlige göttliche Natur auf die Erde, der Geist Jesu. Und dieser Geist kam in die Maria hinein, bekam eine Hülle, einen menschlichen Körper, gefallenen menschlichen Körper, weil Maria war gefallen, sie konnte ihm keinen anderen Körper geben. Musste so sein, denn er kam in die Menschheit hinein, um dieses verlorene Element zurückzubringen. Okay, er brachte Göttlichkeit wieder zurück in die Menschlichkeit. Und das war eine ungefallene Natur, das war eine vollkommen göttliche Natur. Und das war seine Identität, das war seine wahre Identität. Deswegen, als er gen Himmel fuhr, er bekam einen neuen verherrlichten Leib. Aber sein Geist war immer noch derselbe. Und das ist die ganze Zuversicht, die wir haben. Denn wäre Christus nur Mensch gewesen, hätte er nichts ausrichten können. Wenn er nur Mensch gewesen wäre, hätte er nichts ausrichten können bei den Menschen. Denn wir brauchen nicht fleischliches Leben, wir brauchen nicht das körperliche Leben, sondern wir brauchen geistliches Leben. Das, was wir nicht haben, von Natur aus. Und das drückt Christus selbst so hervorragend aus in Johannes Kapitel 3. Ich möchte nicht, dass wir untätig herumsitzen. Schlagen wir einmal Johannes Kapitel 3 auf. Hier lesen wir in Vers 6, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Mit anderen Worten, Fleisch ist Fleisch, Fleisch ist Adam. Was vom Fleisch, was von Adam geboren ist, das ist Adam. Nichts anderes. Was aber aus dem Geist geboren ist, wer ist der Geist? Ja, kennt ihr einen Vers? Der Herr ist aber der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Der Herr ist der Geist. Er ist der Geist. Und wer aus dem Geist geboren ist, der ist was, sagt Christus? Der ist Geist. Wer aus dem Geist geboren ist, der ist Geist. Der hat mit dem Fleisch nichts mehr zu tun. Der ist nun Geist. Das ist das mit, das ist der Lösungsplan im Kern. Es ist eine wundervolle Sache. Fleisch ist Adam, Geist ist das Leben Gottes selbst. Und deswegen, wer aus Gott geboren ist, heißt es an anderer Stelle. Wer aus dem Geist geboren ist, der ist Geist. Nichts anderes. Deswegen versteht ihr, warum Paulus sagt, fortan kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Das Fleisch ist Vergangenheit. Wir haben zwar noch die äußere Hülle, aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. All das, was mein Geist ausgemacht hat früher, ist weg. Nun bin ich vom Geist neu geboren. Ich habe ein neues Leben bekommen. Nicht ein neues Leben in dem Sinne, dass ich eine reine Weste bekommen habe. Dass oben in den Büchern meine Vergangenheit ausgelöscht ist, rein bürokratisch. Rein eine Papierangelegenheit. Papierkram. Dass Gott durchgestrichen hat und hat gesagt, okay, ich gebe dir eine neue Chance, ich habe alles ausgelöscht, jetzt schau, dass du das vollendest. Nein, nein, nein. So ist das nicht. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium besagt, dass wir ein neues Leben bekommen haben, das Leben des Vaters in Christus. Nun haben wir kein Problem mehr, irgendetwas, kein Problem mehr mit Sünde, kein Problem mehr mit dem alten Ich, mit der Welt. Nichts mehr steht uns im Weg, aber das nur, wenn du dem Glauben gehorsam bist. Nur wenn du weißt, was du glaubst und dem Glauben treu bist, Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Und deswegen musst du wissen, was du glaubst. Das sind die Fakten, die ich als Fakten ansehe. Die Fakten des Evangeliums. Man könnte das so zusammenfassen. Wir haben ein von Natur aus gefallenes Leben. Christus brachte das geistige Leben zurück in die Menschheit. Und er kann dieses Leben allen weitergeben, weil er ist Geist. Und er kann uns Geist geben. Gott brachte, mit anderen Worten, sein eigenes Leben wieder zurück in die Menschheit. In Christus. Ihr wisst, dass der Vater über den Johannes schreibt. In 1. Johannes, er sagt, denn das ist das Zeugnis, das wir vom Vater erhalten haben, dass er das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Dieses Leben findest du nirgendwo sonst. Willst du dieses Leben haben? Dann musst du in seinem Sohn sein. Buchstäblich in seinem Sohn. Das ist der Ort, wo sich der Christ befindet. Das ist der Glaube, dem wir gehorsam sein müssen. Und ich sage euch, warum das so wichtig ist. Das ist das Evangelium. Wer dem nicht glaubt, der lebt im Unglauben. Der weiß nicht, was er glaubt. Sein ganzes Leben besteht aus sich selbst. Er betrachtet sich selbst. Darauf kommen wir noch später. Ellen White drückt das sehr schön aus. Es gibt nämlich ein Zitat, womit viele Probleme hatten. Viele hatten ein Problem mit diesem Zitat. Schwester White sagt an einer Stelle, in Christus ist ursprüngliches, eigenständiges, ungeliehenes Leben. Und manche haben Probleme gehabt, konnten das nicht akzeptieren, haben gesagt, das ist gefälscht, das kann doch nicht sein. Das würde bedeuten, dass er aus sich selbst ein aus sich selbst existierender Gott wäre. Und sie haben Probleme damit gehabt, aber es ist wundervoll, wenn wir begreifen, was Schwester White hier meint. Ich möchte euch dieses Zitat kurz vorlesen, im Kontext, im Zusammenhang. Sie schreibt hier, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Nicht das körperliche Leben wird hier beschrieben. Also sie sagt deutlich, nicht das körperliche Leben wird hier beschrieben, sondern die Unsterblichkeit, das Leben, das ausschließlich Gott besitzt. Jetzt achtet einmal, was ihr sagt. Das Wort, das bei Gott und selbst Gott war, besaß dieses Leben. Das körperliche Leben empfängt jeder Mensch, den Körper, durch Geburt. Wir werden geboren und erhalten körperliches Leben. Es ist weder ewig noch unsterblich. Denn Gott, der das Leben gibt, nimmt es auch wieder. Der Mensch hat keine Gewalt über sein eigenes Leben. Aber das Leben Christi ist kein verliehenes Leben. Niemand kann ihm dieses Leben nehmen. Ich selber lasse es, sagte er. In ihm war das Leben. Ursprüngliches, ungeliehenes, unabgeleitetes Leben. Und jetzt kommt die Erklärung. Sie sagt, dieses Leben besitzt der Mensch nicht in sich selbst. Er kann es nur durch Christus empfangen. Welches Leben empfangt ihr, Geschwister? Welches Leben empfangen wir in dem Moment, wenn wir glauben? Ungeliehenes, ursprüngliches, unabgeleitetes Leben. Nur Göttlichkeit besitzt dieses Leben. Mag nie mehr jemand sagen, ich bin unfähig, ich bin kraftlos. Merkt ihr, warum es wichtig ist, dem Glauben gehorsam zu sein? Denn wenn du dem Glauben gehorsam und treu bist, Dann richtest du deine Augen auf das Leben, auf das du hast in Christus. Nichts und niemand, keine Kreatur, weder unter der Erde noch über der Erde noch im Himmel, kann dir etwas schaden. Satan kann von dir nicht bestehen. Dämonen fliehen, wenn sie dich sehen. Warum? Weil das Leben, das du besitzt, ist unabgeleitetes, originelles, ursprüngliches, göttliches Leben. Das ist das Evangelium, das ist der Glaube, dem wir treu sein müssen. Das ist der Glaube, dem wir treu sein müssen. Das heißt in Apostelgeschichte, haben wir das gelesen? Schaut einmal, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Schlagen wir das ganz schnell auf. Hier heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Dem Glauben gehorsam. Priester, was war mit Priestern? Waren sie nach dem Buchstaben gehorsam? Sie waren allem gehorsam, nur nicht dem Glauben, weil sie hatten keinen Glauben. Ihr Glaube bestand in den Ritualen, Zeremonien, in den äußerlichen Taten, die sie taten, tagtäglich. Priester ganz besonders. Aber das war nicht der Glaube. Christus kam und die Priester, heißt hier, die nahmen etwas an. Was mussten sie annehmen, wenn sie doch alles schon hatten? Wenn der Glaube die Lehre ist, die wir haben. Die Lehre, die wir befolgen. Nein, die Lehre musst du nicht befolgen, die Lehre musst du glauben. Und zwar die richtige Lehre. Und das ist das, was wir versucht haben aufzuziehen. Die Lehre ist, das Evangelium im Kern ist. Adam brachte die Sünde über die ganzen Menschen. Christus brachte das Leben zurück in alle Menschen. Mit anderen Worten, man könnte das auch zeigen. Ihr kennt das, wir haben das mal versucht aufzuzeigen. Das ist Adam. Und das ist Jesus, der zweite Adam. Hier ist der Tod und hier ist Leben. Mit anderen Worten, es ist wichtig, in wem befindest du dich? Von Geburt an sind wir in Adam. Wir werden hineingeboren, du kannst da nichts dafür. Niemand kann etwas dafür, weil das ist das einzige Leben, das wir bekommen. Wir bekommen es alle von Adam. Woher sonst? Es gibt keine zweite Quelle. Aber jetzt kommt, darum sterben wir. Aber jetzt kommt die zweite Quelle hinzu und das ist Christus. Wie gelangst du dort hinein? Einzig und allein durch den Glauben. Durch den Glauben allein. Der Glaube befördert dich direkt in das Leben Jesu. Nicht symbolisch, nicht irgendwie figurativ, sondern buchstäblich. Das ist Evangelium. In Christus gibt es Leben, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Alles ist in Christus drin. Und das bekommst du dann einzig durch den Glauben. Dem Glauben gehorsam zu sein, bedeutet also zu wissen, was du in Christus hast. Zu wissen, dass in Christus Leben ist. Das ist dem Evangelium gehorsam zu sein. Und deswegen ist es so eine leblose Gemeinde in der ganzen Welt, so ein lebloses Christentum, weil sie alle tun. Sie wissen, Glaube ist die Lehre, die ich angenommen habe, um sie zu tun. Und deswegen ist die Gemeinde leblos, weil sie konzentrieren sich nicht auf Christus, in dem alles drin ist, sondern sie konzentrieren sich auf das, ich muss das, was ich weiß, umsetzen. Worauf konzentrierst du dich den ganzen Tag, wenn du sagst, ich muss das umsetzen, was ich gelernt habe? Wer ist dein Zentrum in deinem Leben? Das Ich. Du. Du bist alles, was du weißt. Du siehst dein Leben, in der Früh stehst du auf und du siehst dich. Und du gehst in den Tag und du betrachtest alles, was auf dich zukommt, als Kai. Und die Welt ist mächtig für Kai und Kai ist klein. Und er hat ein Riesenproblem. Erwin geht in die Welt hinein und er ist schwach. Und er guckt sich die Welt an und denkt sich, oh nein. Alles droht über mir zusammenzustürzen. Deswegen ist das Christsein so unpraktisch für viele und so unecht. Viele sagen, es ist eine legale Erdichtung. Es ist lediglich ein Märchen. Warum? Weil sie spüren die Kraft nicht. Warum? Weil sie betrachten sich immer noch als sie selbst. Sie gucken auf sich und sie sind dem Glauben nicht gehorsam. Das bedeutet, dem Glauben gehorsam zu sein, zu wissen, in Christus ist Leben. In Adam ist kein Leben, dort ist der Tod. Wie komme ich in Christus hinein? Durch den Glauben allein. Der Glaube befördert mich direkt in das Leben Jesu hinein. In Christus bin ich vollkommen. In Christus bin ich geheiligt. In Christus bin ich alles, was jemals der Mensch gebraucht hat oder in 10 Millionen Jahren brauchen wird, ist in Christus hier und jetzt vorhanden, wenn du es glaubst. Das ist Gehorsam dem Glauben. Deswegen ist es so missverständlich und wir haben versucht, so in so vielen Gesprächen auch aufzuzeigen. Und ich weiß, dass viele das missverstanden haben. Aber ich höre nicht auf, vom Evangelium zu predigen, weil es ist die einzige Kraft, die uns direkt in das sündlose Leben Jesu befördert. Deswegen ist es so wundervoll, wenn jemand sich weigert, das anzunehmen. Fein, ich kann ihn nicht zwingen. Kein Problem, ich kann ihn nicht zwingen. Aber seid ehrlich zu euch selbst. Das ist mein einziges... Das ist mein Appell an euch, an eure Herzen. Seid ehrlich. Wenn ihr keine Kraft in eurem Leben seht, wisst ihr, dass ihr dem falschen Evangelium gehorsam seid. Dem falschen Glauben gehorsam seid. Dem Glauben gehorsam zu sein, beinhaltet die klare Lehre der Schrift. Und die Lehre zu glauben, das ist dem Glauben gehorsam zu sein. Und zwar die ganze Zeit. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Das bedeutet, dem Glauben gehorsam zu sein. Und das waren die Priester. Sie waren dem Glauben gehorsam. An einer anderen Stelle heißt es noch anders. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen werden, aber wir versuchen, einiges durchzunehmen. Also Schwester White sagt, dass Christus uns dieses Leben schenkt. Und wir wissen nun, wie er es uns schenken kann, weil er Mensch wurde. Er wurde Mensch, hatte aber zwei Naturen. Er hatte eine menschliche Natur, das war sein Körper, er hatte eine göttliche Natur, das war sein Geist. Dieser Geist, den brauchen wir, den haben wir nicht. In Christus ist er vorhanden. Dadurch, dass er ein lebendiger Geist, ein lebensgebender Geist wurde. Wir haben diesen Vers noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob er noch kommt. Ja, der kommt noch. Wann? Nochmal, noch kurz etwas zum Leben Jesu. Unser Leben wurde vor 6000 Jahren erschaffen. Wann wurde das Leben Jesu? Wann kam das Leben Jesu ins Dasein? Ja, wenn wir an den, meine Frage ist vielleicht etwas undeutlich. Das Leben des Sohnes Gottes. Wann kam dieses Leben ins Dasein? Dieses Leben, das er vom Vater bekommen hat, wann kam das ins Dasein? Gab es einen Zeitpunkt, an dem es dieses Leben nicht gab vom Vater? Das Leben des Vaters? Das Leben des Vaters war immer da. Jetzt verstehe ich, Schwester White, warum sie es so betont, dass Christus von Ewigkeit war. Und es gab eine Zeit, wo meine Mutter mir versucht hatte klarzumachen, dass Christus eigentlich in einem bestimmten Sinne, sie war sehr vorsichtig, weil sie wusste, man kann es missverstehen, und sie sagte, in einem bestimmten Sinne existiert er seit Ewigkeit. Und ich sagte, ich konnte das nicht verstehen. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und jetzt begreife ich, natürlich, dieses Leben, obwohl es einen bestimmten Zeitpunkt gab, an dem dieses Leben zu einem bestimmten, zu einem extra Individuum wurde, nämlich Christus selbst. Das war in einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Welt, in der Geschichte von Gott und seinem Sohn. Aber das Leben selbst, das er bekommen hat, von dem Ellen White beschreibt, ist das Leben des Vaters selbst. Wann kam das ins Dasein? Das war immer da. Deswegen ist das Leben Jesu von Ewigkeit hat das Bestand. Er hat ungeliehenes, ursprüngliches, eigenständiges Leben in sich. Denn es ist das Leben des Vaters. Er sagt, Vater, wir werden das noch lesen. Aber gehen wir jetzt mal weiter. Also, Christus musste einen Weg finden, auf dem er, lesen wir vielleicht noch einen Vers in Korinther, 1. Korinther. Schlagen wir einmal 1. Korinther auf. Die Zeit rennt uns davon. 1. Korinther. Kapitel 15, Vers 50. Hier lesen wir diesen wichtigen Vers. Vers 50. Das bezeugt, dass unsere Identität, das Leben, der Geist unserer Identität ist. Schaut einmal, was hier steht. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Mit anderen Worten, deine Identität ist nicht dein Körper. Dein Körper wirst du hier lassen. Das, was in die Ewigkeit übergehen wird, das ist dein Geist. Also ist deine Identität, das, was du bist, der du bist, ist in deinem Geist. Das ist dein Leben, das ist dein Geist. Jetzt, wenn du, es kommt darauf an, wie du dich betrachtest. Wer bist du? Wir werden darauf noch ein wenig näher eingehen. Christus musste also einen Weg finden, auf dem er dieses geistliche Leben, das er zurückgebracht hat in die Menschheit, auch tatsächlich in der Erfahrung der Menschen, ihnen weitergibt. Wie kann er das tun? Vers 45 vom selben 1. Korinther 15. Vers 45. Dort heißt es, wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Was ist das? Das ist zu einem lebendigen Körper, zu einem lebendigen Leib. Aber, sagt er, beachtet den Unterschied. Und der letzte Adam zum Geist, der Leben gibt. Dadurch konnte er uns geistliches Leben weitergeben. Denn er ist der Geist, der Leben gibt. Er hat das Leben bekommen vom Vater. Und er sagt es nach seinen eigenen Worten. Er sagt, ich kann es weitergeben, wem ich will. Warum? Weil er besitzt das göttliche Leben in sich selbst. Und er kann es geben, wem er will. In dem Sinne ist der Ausweg für die Menschheit geschaffen. Das Element, was gefehlt hat. Aber um dieses Element anzunehmen, muss das Ich vollkommen tot sein, denn niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Christus annehmen, das Leben Jesu, und Jesus übernimmt dein Leben, während du immer noch am Steuerrad sitzt. Wir haben gesagt, der Glaube ist nicht das Ersatzrad, sondern ist das Lenkrad, das Steuerrad. Aber nicht zwei Menschen können nicht, wenn ich mit meiner Frau Auto fahre, sie kann nicht dann an einem Ende ziehen und ich kann am anderen Ende ziehen, das wird in einem Unfall enden. So ist es auch mit den zwei Herren. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Christus wird nicht kommen und dich zwingen, dass du ihm irgendetwas übergibst. Das ist deine Entscheidung. Entweder du übergibst ihm dein Leben und alles, was du hast als Gegenleistung, ist sein Leben. Du lebst nicht mehr. und er lebt in dir, oder du lebst immer noch und meinst, er würde dir helfen, oder er würde, oder du würdest, du betrügst dich, dass er dein Leben übernommen hat. Obwohl es nicht wirklich sein Leben ist, aber das ist der nächste Gedanke, auf den wir eingehen. Schaut einmal, was wir bekommen haben von Christus. Als er gen Himmel fuhr, bat er den Vater, etwas zu tun. Was bat er ihn? Er sagte, Vater, verherrliche mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verherrliche mich. Andere Bibelübersetzungen sagen, verherrliche mich mit dir selbst, mit deinem Ich, mit deinem Geist, mit einem anderen Wort. Verherrliche mich mit deinem Leben. Und dann sagt er in Vers 22 von Johannes 17, er sagt, Vater, ich habe dir die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und jetzt schaut einmal, was Ellen White sagt, was diese Herrlichkeit ist. Es ist wundervoll. Ellen White sagt hier, Jesus wartet darauf, auf seine Jünger zu hauchen, ihnen die Inspiration seines heiligenden Geistes zu geben und den lebensvollen Einfluss von sich selbst auf sein Volk zu übertragen. Er macht ihnen klar, dass sie hinfort nicht zwei Herren dienen können. Sie können ihr Leben nicht teilen. Christus muss in seinen menschlichen Vertretern leben, sagt sie. Durch ihre Fähigkeiten wirken. Wer muss wirken? Christus muss wirken, sagt sie. Durch ihre Fähigkeiten wirken und durch ihre Begabungen handeln. Christus muss es tun. Ihr Wille muss seinem Willen untergeordnet werden. Sie müssen in seinem Geist handeln, damit nicht mehr sie leben, sondern Christus in ihnen lebt. Jesus versucht ihnen klarzumachen, sagt sie, dass er, indem er ihnen seinen Heiligen Geist gibt, ihnen damit die Herrlichkeit gibt, die ihm der Vater gegeben hat, damit er und sein Volk eins seien in Gott. Was für ein wundervolles Evangelium. Christus hat alles erhalten. An einer anderen Stelle sagt sie, Christus hat alles vom Vater erhalten, aber er nimmt nur, um seinerseits zu geben. So auch in den himmlischen Höfen. Das Leben des Vaters strömt durch den Sohn hinaus in die ganze Welt. Und durch ein Leben der Hingabe und Anbetung kehrt es zurück zum Vater. Ein vollkommener Kreis, sagt sie. Seine herrliche Sache. Wir haben kein geringeres Leben als das Leben des Allmächtigen. Deswegen, für viele ist das so unglaublich, für viele ist das so unpraktisch, weil sie gelernt haben, im Fleisch zu leben, wie alle haben das gelernt, von Kindheit an. Manche eine ist mehr davon betroffen, der andere weniger. Wer das mehr praktiziert hat, mehr geübt hat, für den ist es so schwierig, geistliche Dinge zu begreifen, was Realität ist. Es ist Realität und so betrügt dich dein Verstand und du lebst in einer irrealen Realität, in einer irrealen Welt, wo du denkst, du seist du, obwohl Christus das Leben zurückgebracht hat in die Menschlichkeit und du lebst ein anderes Leben. Das ist nämlich der Glaube, dem wir gehorsam sein müssen. Das Problem ist jetzt, dass wir diese Fakten auch annehmen. Wir kennen die Fakten, wir kennen die Fakten des Evangeliums, wir haben sie durchgenommen, auch jetzt noch einmal die Punkte, damit wir sehen, was der Glaube ist, dem wir gehorsam sein müssen. Ist es ein Buchstabe, dem du gehorchst? Ist es das eine Liste von Forderungen, die du hast jeden Tag und du gehst den Forderungen nach und gehorchst dem Papier? Oder ist es das, ist es der Glaube, ist es Christus selbst? Ergreifst du jeden Morgen in einer engen Gemeinschaft den Herrn und weißt, dass du nicht mehr lebst? Warum? Weil das Wort Gottes es dir sagt. Das ist das Herrliche daran. Schaut einmal in Epheser 1, Vers 1. Hier heißt es, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Andere Übersetzungen sagen, die Treuen in Christus Jesus. Treue in Christus Jesus. Was bedeutet treu in Christus Jesus zu sein? Wer ist treu in Christus Jesus? Wer in ihm bleibt, wer weiß, welches Leben er in Christus hat. Der sich nicht betrügt, indem er sagt, ich lebe noch. Sondern in der Finsternis, die Schrift sagt, du bist in der Finsternis, wenn du das glaubst. Denn dein Ich ist tot, sagt die Schrift. Das hat Christus bewirkt, das hast nicht du bewirkt, es hat Christus bewirkt. Wir haben das lange genug durchgenommen. Durch das Kreuz bin ich mit ihm gestorben. Als er starb, wenn ich sein Leben bekomme, ist seine Vergangenheit meine Vergangenheit. Als er starb am Kreuz, wer starb mit, wenn er mein Leben ist? Wenn ich sein Leben habe, wer starb mit? Ich starb mit. Mit ihm am Kreuz. Es ist eine Realität. Buchstäbliche Realität. Es ist keine Phrase, die wir da hängen sagen. Keine heiße Luft. ist Realität. Wer das wagt zu glauben, wer treu ist diesem Glauben, erlebt die Wirklichkeit des Lebens Jesu und ist befreit von allem, was ich und Welt und Böse ist. Treu ist festzustehen. Treu bedeutet, treu zu sein bedeutet festzustehen, gewurzelt sein, konzentriert sein, festhalten an dem, was du glaubst. Schau doch noch, was das Lexikon sagt. Ich habe im Lexikon nachgeguckt unter treu. Dort heißt es, treu ist jemand, der an der engen Bindung zu jemandem oder einer Sache beständig und zuverlässig festhält. Das ist einer, der treu ist. Paulus sagt an die Treuen in Christus Jesus. Das sind die, die wissen, die glauben und Christus nie aus den Augen verlieren. Dass sie wissen, dass sie leben nicht mehr, sondern das Leben, das in ihnen gelebt wird, ist der Sohn Gottes selbst. Und der Sohn lebt sein Leben. Denn schaut einmal, es ist nämlich ein Problem. Treu zu sein. Viele sind dem Sabbat treu. Sie halten den Sabbat getreu. Und gerade Adventisten sind ja so treue Sabbathalter. Und sie sagen, andere sind den Glaubensüberzeugungen oder den Regeln und Vorschriften der Gemeinschaft treu gewesen. Ist es das, was unser Glaube ist? Sind wir treu irgendwelchen Listen und irgendwelchen Buchstaben? Irgendwelche Regeln und Vorschriften? Wem sollen wir treu sein? Was sollen wir treu sein? Aber Paulus sagt, den Treuen in Christus Jesus. Das ist so, wie er das ausdrückt. Glaube ist, an der Wahrheit festzuhalten, dass du in Christus bist. Das ist treu sein, dem Glauben. Wenn du dem Glauben treu bist, das bedeutet, du hältst an dem Glauben fest, egal was mit dir passiert. Egal was die ganze Welt dir sagt, du hältst an dem Glauben fest. Du bist in Christus und niemand kann es dir nehmen. Du hast ein neues Leben und dieses Leben ist das Leben des Sohnes Gottes. Und deswegen ist das so herrlich. Dem Glauben treu zu sein, ist also festhalten an dem, was Wahrheit ist. An dem, was Tatsache ist. Christen glauben keine Erdichtung. Christen glauben Tatsachen. Das ist eine Tatsache. Sie ist radikal. Das bedeutet, wenn wir uns bewusst sind, wessen Leben wir in uns haben, wessen Leben wir leben, und wir gehen auf der Straße entlang, was machen die Dämonen? Was machen die gefallenen Engel? Sie suchen das Weite so schnell sie können. Ein Beispiel haben wir in Paulus gesehen. Warum? Weil Paulus kam, das war doch nicht das Problem. Das Problem war, sie sahen den Sohn Gottes in Paulus kommen und sie sind geflohen, weil gegen den Sohn Gottes haben sie nichts auszurichten. Also niemand sage mir, ich bin kraftlos. Niemand sage mir, oh, ich habe zu kämpfen gegen was? Gibt es irgendetwas, wogegen Christus kämpft? Merkt ihr, warum so viel Kraft in der Botschaft steckt und warum die Apostel damals erfüllt waren damit? Überzeugt. Sie sind in die Hölle direkt hineingegangen. Sie haben keine Angst gehabt. Nie Angst gehabt. Warum? Weil sie wussten, die ganze Hölle kann nicht bestehen bleiben vor Christus. Wo Christus in den Raum tritt, dort flieht alles, was nicht göttlich ist. Deswegen ist das Leben eines Christen ein Triumph den ganzen Tag. Und das ist das, was nicht verkündigt wird, das ist das, was du nirgendwo hörst. Weil sie kennen den Gehorsam gegenüber dem Glauben nicht. Welchen Gehorsam? Welchen Glauben? Für sie ist der Glaube eine Lehre, irgendetwas, was sie befolgen, was sie tun, irgendein Ritus, irgendetwas, was sie tun können. Das ist das große Problem, deswegen keine Kraft. Deswegen hat die Christenwelt keine Kraft und verkündigt auch nicht das Evangelium. Aber das ist die Herrlichkeit in dem ganzen Evangelium, treu zu sein. Denn die Kernfrage bei dem Ganzen ist, soll ich so tun, als würde ich das Leben Christi haben? Oder soll ich glauben, dass ich das Leben Christi habe? Hier beantwortet mir die Frage. Jeder Einzelne für sich selbst. Soll ich so tun? Ist das der Glaube, den wir haben? Was bedeutet, wenn ich sage, ich muss so leben wie Christus? Wenn jemand sagt, ich muss so leben wie Christus, verleugnet er mit derselben Aussage, dass er das Leben Jesu hat. Warum? Weil wenn er so leben will wie Jesus, dann ist das ein anderes Leben. Weil wenn er sagen würde, ich lebe Christus, ich lebe das Leben Jesu, dann ist es sein Leben. Aber wenn ich sage, ich lebe so wie Jesus, dann kopiere ich ihn. Es ist eine billige Fälschung. Nichts anderes. Es ist eine Kopie, eine Imitation, eine Fälschung, eine Nachahmung, die keine Kraft in sich hat, weil du kannst nicht die Kraft haben, die Christus hat. Entweder ist es sein Leben oder es ist nicht sein Leben. Das ist der Kern in dem Ganzen. Wenn du glaubst, dass du sein Leben lebst, dann betrachtest du dich aber ganz anders. Der mal war, sagt die Schrift, der ist nicht mehr.
Der, der jetzt ist, der ist Christus. Der, der jetzt lebt, der ist Christus. Also wie betrachtest du dich? Das ist die Frage, die wir an uns alle stellen sollten. Wie Christus zu leben drückt aus, dass es nicht sein eigenes Leben ist. Das ist das große Problem. Und wenn die meisten Christen sagen, oh, das Leben Jesu, wenn sie lesen in der Schrift, ich lebe das Leben Jesu, ich habe das Leben Jesu bekommen, so meinen sie, okay, ich muss jetzt versuchen, so wie Christus zu leben. Das bedeutet, ich muss nachlesen, wie Christus gelebt hat, und jetzt muss ich ihn versuchen nachzuahmen, nachzumachen, das, was er getan hat. Dann lebe ich das Leben Jesu. Das ist eine billige Fälschung, wisst ihr das nicht? Das ist das Kontra-Evangelium. Das kann nicht sein. Entweder ist es sein Leben, denn das ist der Punkt. Die meisten Christen sagen, was würde Jesus tun? Lass mich herausfinden, was Jesus tun würde, damit ich das auch tue. Deswegen die Frage an Christus, als er damals am See war, da kam die Menge zu ihm und sagte, Herr, was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Und Christus sagt, ach, ihr wollt etwas tun, und das wollt ihr. Tun, der Mensch ist erzogen zu tun. Aber Christus sagt, wollt ihr was tun? Okay, hier ist, was ihr tun könnt. Glaubt an den, den mein Vater gesandt hat. Punkt. Punkt, nichts anderes. Glaubt an den. Und wer sein Verstand ausrichten kann auf Christus und seine ganze Konzentration auf Christus, in ihm findet er Vollkommenheit. Deswegen hat er gesagt, glaubt an mich und nehmt das Wasser umsonst, sagt er, das Wasser des Lebens. Das ist das Evangelium. Ich kann nicht an mich halten. Das ist eine Kraft, die wir finden hier. Jeder, der das erlebt hat, der kann nicht anders, als sich zu freuen, und er sieht sich an und es ist eine herrliche Botschaft, wenn du dem Glauben treu bist, wenn du verstanden hast, was der Glaube ist und glaubst und daran festhältst. Das ist eine Kraft im Evangelium, die sonst sehr wenige besitzen. Wenn jemand sagt, was würde Jesus tun? Das ist falsch. Wir müssen sehen, was wird Jesus tun? Ich weiß es nicht. Ich überlasse es ihm. Was wird Jesus als nächstes tun? Ich weiß es nicht. Ich überlasse es ihm. Sorget euch nicht, sagt Christus, denn nicht ihr werdet reden, wenn ihr vor Könige und Gewalten gestellt werdet, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Habt Vertrauen. Könnt ihr dem Wort vertrauen, das Jesus sagt? Ist es wirklich der Geist des Vaters? Kommt er gerade hinein, wenn ich ihn brauche, wie ein Ersatzrad? Oh Vater, jetzt brauche ich deine Hilfe, komm. Wie ein Schoßhund, manche meinen das. Die rufen und dann nennen sie den Heiligen Geist. Die sagen, der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit. Und sie sagen, jedes Mal, wenn ich ihn brauche, er gibt mir Hilfe. Der ganze Tag ist meins. Der ganze Tag gehört mir. Ich bestimme, was ich tue. Ich bestimme, wie ich es tue. Und ich bestimme, wann ich es tue. Fertig. Wenn ich Hilfe brauche, wenn Not ist, oh, eine Rechnung ist reingekommen, ich kann es nicht bezahlen. Oh Herr, hilf mir doch. Schenkt mir doch dies und das. Das könnte den meisten passen. Das ist nicht ein Evangelium, das ist eine Krankheit. Gott sagt nicht, oh, ich möchte dir helfen und wenn du magst, ich werde dein Freund, der dir zur Seite steht. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, gib mir dein Herz. Gib mir dein Leben. Du bekommst dafür mein Leben. Das darfst du aber nicht leben, sondern mein Sohn lebt in dir. Er sagt dir fortan, wann du isst, was du zu tun hast, wann du in Urlaub fährst, was du tust, wie du dein Geld ausgibst, wann du ins Bett gehst, wann du dich anziehst, wann du vom Stuhl aufstehst. Das ist Glaube. Wer daran festhält, der glaubt, der ist treu dem Glauben, den die Bibel uns offenbart. Das bedeutet, dem Glauben treu zu sein. Schaut einmal, es kann nicht das Leben Jesu sein. Wenn wir sagen, wir leben das Leben Jesu. Es kann nicht sein Leben sein, wenn es nicht sein Leben ist. Versteht ihr das? Es kann nicht sein Leben sein. Jemand, der sagt, es ist sein Leben, aber tut seine Sache, seine Pläne, seine Vorstellung, sein Willen. Es ist mein Leben. Es ist gerade am Werk und verblendet mich. Mein eigenes Leben ist gerade am Werk und verblendet mich, wer sowas sagt. Das Leben Jesu zu leben bedeutet, den ganzen Willen ihm auszuliefern und zu wissen und stets sich auf Christus zu konzentrieren, zu wissen, er lebt mein Leben. Egal was geschieht, er lebt mein Leben, solange ich treu bin, dem Glauben, gehorsam dem Glauben. Die kritische Frage lautet dann, ist das Leben Christi dein Leben? Was würdet ihr sagen? Ist das Leben Christi dein Leben? Ist das Leben Christi dein Leben? Was würdet ihr denn sagen? Ja. Ich weiß, ihr seid, ja, sehr gut. Man ist nicht gewohnt, Antworten zu geben. Ja, ihr sagt ja, ihr sagt ja. Glaubt ihr das? Wenn ihr das glaubt, dass es sein Leben ist, wie könnt ihr eurem Leben nachgehen den ganzen Tag? Ihr betrügt euch. Wir betrügen uns, wenn wir denken, wir leben, aber wir sagen, wir haben das Leben Jesu. Habt ihr das Leben Jesu oder habt ihr das Leben Jesu nicht? Dann was habt ihr noch Pläne den ganzen Tag über? Was habt ihr Sorgen? Was kämpft ihr gegen Sünde an? Was kämpft ihr gegen das und das an? Das bedeutet dem Glauben, gehorsam zu sein. Wer das glaubt, der erfährt eine Kraft im Evangelium. Dann versteht ihr, warum Paulus gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes zur Seligkeit. Deswegen ist das Evangelium so herrlich. Wenn ich mich betrachte, wenn ich in der Früh aufstehe, wer geht ans Werk? Ist es Erwin? Wer geht ans Werk? Wer fängt den Tag an? Das ist mein riesiges Problem. Und wenn ich es bin, dann sollte ich den ganzen Morgen damit verbringen und wenn nötig den ganzen Tag meine Sinne auszurichten auf Christus, damit ich verstehe, es bin ich nicht, es ist Christus. Weil es ist sein Leben. Und wenn es sein Leben ist, dann kann es doch nur Christus leben. Könnt ihr das Leben Christi leben? Manche meinen, das Leben Christi sei ein von Christus geteiltes unpersönliches Ding. Es kommt zu mir und ich bekomme sein Leben, aber ich treffe Entscheidungen. Es wird von mir verlangt, dass ich Entscheidungen treffe. Es wird von mir verlangt, dass ich dies tue und das tue den ganzen Tag. Ist es nun das Leben Jesu? Glaubt ihr das? Das ist der springende Punkt, Geschwister. Was nützt es, wenn ich sage, es ist das Leben Jesu, aber ich gehe an mein Werk, meine Pläne den ganzen Tag? Ist es dann wirklich das Leben Jesu? Nein. Es ist nicht sein Leben, es ist mein Leben. Ich verblende mich nur gerade aufs Äußerste, indem ich denke, ich würde sein Leben leben, indem ich lebe und er auch lebt. Wie? Wie kann das sein? Was ist mit Erwin geschehen? Das ist das, was wir begreifen wollen. Wenn wir, manche sagen, okay, wenn Versuchungen auf mich zukommen, dann gehe ich auf die Knie, dann bitte ich den Herrn. Aber ist das das Leben? Wenn Versuchungen kommen, lebe ich so das Leben Jesu? Nur wenn Versuchungen kommen? Alltägliche Dinge, der ganze Tag, wie sieht das für euch aus? Geht immer noch Brigitte an ihr Werk? Geht immer noch Martin und tut sein Werk? Geht immer noch Mirek und tut das, was er schon immer getan hat, immer? Oder ist es Christus, der euer Leben übernommen hat? Wenn es nicht so ist, dann geht auf die Knie und geht dort nicht weg, bis ihr nicht hundertprozentig glaubt, dass Christus euer Leben ist und er sein Leben lebt. Und dann steht auf. Aber wenn das so ist, ihr habt gesagt, ihr glaubt, dass ihr das Leben Christi habt. Ihr habt das Leben Christi. Habt ihr nicht?
Also ich habe meine Probleme damit.
Das ist das, ja. Man hat Probleme, weil man das nicht glaubt. Schaut einmal, das Leben Christi ist uns nicht gegeben. Das Leben Christi ist uns nicht gegeben, weil wir so toll sind. Das Leben Christi ist uns gegeben, weil wir nicht toll sind. Weil wir es nicht können. Und deswegen sagt Christus, schau mal, ich weiß, dass du nichts nutzt bist. Ich weiß, dass du nichts kannst. Deswegen gebe ich dir mein Leben, weil ich dich liebe. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Und deswegen kommt Christus in dich hinein, wenn du es willst. Er tut nichts ohne dein Einverständnis. Er kommt in dein Leben. Und versteht ihr, wir glauben nicht, damit es wahr wird. Das ist vielleicht eine Hilfe für dich. Du glaubst nicht, damit es wahr wird. Du glaubst lediglich das, was wahr ist. Du glaubst also, du stimmst dem zu im Glauben, dass du glaubst, dass es so ist. Warum? Weil nicht du sagst es, nicht ich sage es, sondern das Wort Gottes sagt es. Ihr seid gestorben mit Christus und seid mit ihm auferstanden. Paulus sagt, ich lebe, aber ich bin es nicht. Nun nicht mehr ich. Nun nicht mehr ich, das ich hat aufgehört. Sondern Christus lebt in mir und das, was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, sagt er. Das lebe ich im Glauben, mit anderen Worten, was glaubt er? Worauf richtet er sich den ganzen Tag aus, Paulus? Er richtet sich auf den Heiland aus und sonst auf niemanden. Er sagt, ich kenne sonst gar nichts als das Kreuz Jesu. Ich kenne den ganzen Tag nichts anderes. Das Kreuz Jesu. Es war für ihn eine Realität, deswegen war so viel Kraft in der apostolischen Gemeinde da. Deswegen waren unter ihnen Menschen, die Gaben des Geistes hatten. Das ist das Hervorragende an der Sache. Vielleicht, dass wir das beenden. Wir haben sehr wenig Zeit. Es sind nur noch ein paar Gedanken. Dem Glauben treu zu sein bedeutet also, eine bestimmte Vorstellung zu haben, einen bestimmten Glauben erkannt zu haben, gehört zu haben, Information. Und dem treu zu sein, dass es so ist, stets zu glauben, dass es so ist. Und den Verstand nicht zulassen, dass er sich ablenken lässt von der Wahrheit, wie ich weiß und wie ich glaube. Das ist treu sein dem Glauben. nicht etwas zu tun. Wir sind so trainiert, Dinge zu tun, dass wir denken, Gehorsam dem Glauben bedeutet, okay, Christus verlangt von mir, dass ich forsche und dass ich jetzt die Dinge, die ich erkannt habe, tue. Das ist nicht das. Ich verstehe das. Wenn wir versuchen, diesen Faden, den ich aufgezeigt habe, versuchen wir ein wenig noch Geduld zu haben, dann können wir eventuell eine Runde haben, wo wir diskutieren können. Das ist, wer ehrlich genug ist und sich den Glauben ansieht, was er zu glauben hat. Dann erkennt er, dass seine einzige Aufgabe darin besteht, auf Christus zu gucken. Denn in Christus ist er vollkommen. In Christus bekommt er stets Anweisungen. Und in Christus tut Christus alles, was er will. Aber nicht mehr das, was ich will, sondern was Christus will. Und das ist perfekt. Warum willst du es auch du tun? Weißt du denn nicht, dass das unvollkommen ist, alles, was durch deine Hände geht? Alles, was du anfasst, sagt Schwester White, ist behaftet, befleckt mit Sünde. Aber ich will es immer noch tun. Dann hast du ein Riesenproblem. Lass es doch Christus tun. Er tut viel besser. Er tut Vollkommenes in jedem Einzelnen. Glaube ist also, wisst ihr, wenn ich aufstehe in der Früh, wie ich sagte, und in den Tag gehe und meine, ich sei ich, dann sieht mein Tag auch so aus, wie ich früher gelebt habe. Dann bin ich auch Erwin. Und dann sieht mein Tag wie Erwin aus. Der ganze Tag. Das ist mein Problem. Das ist das große Problem. Ich starte in den Tag und ich betrachte mich als mich selbst. Aber was geschah mit Erwin? Habe ich das vergessen? Was sagt die Schrift? Was geschah denn mit Erwin? Er soll doch tot sein, sagt die Schrift. Also warum lasse ich ihn leben? Ich bin ungläubig. Ich glaube nicht, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, Erwin ist tot. Ich sage, nein, das ist nicht so. Ich lebe im Unglauben. Ich bin nicht treu dem Glauben. Erkennt ihr jetzt, was es bedeutet, treu dem Glauben zu sein? Zu wissen, dass du nicht du bist. Zu wissen, dass du gestorben bist und Christus lebt in dir, dass du das Leben Christi lebst. Das bedeutet, dem Glauben gehorsam zu sein. Das erfordert einen Kampf. Ein Kampf des Glaubens, nicht ein Kampf gegen Sünde, nicht ein Kampf gegen das Ich. Das hat doch Christus gekämpft und er sagt, du bist tot. Ich habe alles besiegt, Sünde, Welt, ich, den alten Adam. Er hat alles besiegt, das ist sein Kampf gewesen und den hat er vollendet. Er triumphiert über Sünde. Aber mein Kampf ist, meinen mickrigen Verstand davon zu überzeugen. Nicht zu überzeugen, sondern zu glauben, auf Christus zu richten, meinen Verstand auf Christus zu richten, damit er mir seinen Glauben schenkt. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, blanken Worten zu gehorchen, irgendwo in der Schrift. Meine Aufgabe ist, auf Christus zu schauen. Das beinhaltet auch das Symbol des Abendmahls, die Taufe, Fußwaschung, all das beinhaltet das. Du bist vollkommen in Christus. Das ist das Evangelium, Geschwister. Nur du kannst es nicht tun, wenn du nicht ehrlich dich anstrengst. Und zwar bis aufs Äußerste anstrengst. Warum? Um deinen Verstand auf Christus auszurichten. Nichts anderes. Um deinen Verstand auf Christus auszurichten. Das ist die Anstrengung. Das ist der Kampf des Glaubens. Weg von dem, was mein Verstand mir sagt. Mein Verstand sagt mir, ich bin Erwin. Das Wort Gottes sagt mir, nein, der ist tot. Und jetzt kämpfe ich gegen meinen Verstand. Gelobt sei der Herr. Ich habe den Taufspruch damals bekommen, vor Jahren. Ich habe den Taufspruch bekommen in, ich glaube, es ist in Sprüche 3, 4 und 5. Oder Sprüche 5, 3 und 4. Ich kann mir das nie merken, aber ich weiß, wie er geht. Er geht, vertraue nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn auf allen deinen Wegen und vertraue nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen. So wird er dich gerecht führen. Das bedeutet, vertraue nicht deinem Verstand. Vertraue dem Herrn. Wenn dein Verstand dir sagt, du bist Erwin, der Herr weiß es besser. Er ist wohl schlauer als ich. Wenn er sagt, ich bin tot, akzeptiere ich das. Warum? Weil ich kenne Gott. Er kann nicht lügen. Es ist so. Sein Sohn lebt in mir, fein, ich nehme das an. Ich lebe sein Leben, ja, ich lebe sein Leben. Okay, ich nehme das an. Das bedeutet treu sein im Glauben. Zu glauben, das, was Gott sagt, und daran festzuhalten. Aber das geht nicht, wenn ihr nicht Zeit mit dem Herrn verbringt. Dann könnt ihr aus euch selbst bringt ihr diese Motivation nicht heraus. Ich habe einmal ein wunderschönes Lied gehört und ich möchte euch in Englisch, ich habe den übertragen ins Deutsche, ich möchte euch den Text kurz vorlesen. Es sind nur ein paar Zeilen. Es heißt dort, Herr, ich bin nicht gekommen, um dich um etwas zu bitten. Ich möchte nur mit dir reden, oh Herr. Du hast Millionen von Gebeten erhört und mir sogar mehr geschenkt, als ich dich bitten konnte. Vielleicht wird es morgen Trauer und Leid geben, aber jetzt
möchte ich dich nicht um irgendetwas bitten, o Herr. Ich bin nur gekommen, um mit dir zu reden, o Herr. So ein wunderschöner, ich meine, es drückt das aus, wonach ich mich sehne den ganzen Tag. Ich bin gekommen, nicht um Christus zu bitten. Viele gehen auf die Knie am Abend und ein trockenes Gebet. Oh Herr, lass meine Tochter dies und das. Oh Herr, lass meinen Sohn dies und das. Oh, meine Mutter hat dieses Problem. Oh, dann lass, tu doch, oh, mach doch, oh, mach doch. Nein, damit erreicht ihr gar nichts. Er ist treu, dass er seinen Teil tut. Aber für euch bewirkt es nichts. Ihr müsst Zeit mit dem Herrn verbringen. Ihr müsst Zeit verbringen. Die ungezwungensten Momente sind die schönsten Momente. Ihr wisst es. Ihr wisst es alle, wie das ist. Wenn ihr zusammen seid in der Familie und einfach zusammensitzt miteinander. Ihr liegt auf der Couch oder auf dem Sofa und ihr sitzt irgendwo in der Küche und seid gemeinsam und nichts, kein Plan, keine Agenda, sondern einfach nur reines Gespräch. Das ist das Schönste. Aber wir verbringen keine Gespräche mit dem Herrn. Wir beschäftigen uns nicht so mit dem Herrn, sondern wir kommen zu ihm mit einem Geschäftsbrief und sagen, okay, ich brauche dies, hast du verstanden? Okay, mit Bestellungen kommen wir zu ihm. Das funktioniert so nicht. Wir können keine Beziehung zum Herrn aufbauen auf diese Art und Weise. Wir müssen mit ihm einfach kommunizieren, sprechen. Und das ist das, was mir so am Herzen liegt. Singt ihn, sprecht mit ihm. Lernt ihn kennen, euren Freund. Und dann werdet ihr seine Güte sehen. Das ist der Wunsch, den ich habe. Und dass ihr dem Glauben treu seid. Was ist der Glaube letztendlich zusammengefasst? Zusammengefasst sehen wir, dass der Glaube eine ganz bestimmte Vorstellung ist. Es ist nämlich, dass ich nicht mehr lebe, sondern Leben ist in Christus. Und durch den Glauben lebe ich das Leben Jesu. Ich bin in Christus. Er hat das Steuerrad in der Hand. Und ich lasse mich treiben, wohin er mich führt. Das ist das Leben. Und das ist der Glaube, dem wir gehorsam sein sollen. Ich wünsche mir, dass wir alle dem Gehorsam treu, diesem Glauben gehorsam und treu sind. Damit wir erkennen die Fülle der Gottheit, die uns in Christus zur Verfügung steht. Der Herr segne euch, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, das sage ich immer wieder, damit ihr erkennt, nicht die Erkenntnis, die man mit dem Kopf begreifen kann, sondern damit ihr die Erkenntnis habt, die wir einzig und allein durch das Leben Jesu in uns haben können. Das schenke uns der Herr und ich weiß, er schenkt es uns in Maßen. Nur ob wir es annehmen, das ist die Frage. Nehmt es alle an, Geschwister. Das ist mein Gebet in Christus. Amen.
Amen.
Ich hoffe, wenn ihr nach Hause geht, dass das keine Gedanken sind, die ihr irgendwann wieder vergesst, sondern dass ihr darüber weiterhin sprecht. Mit eurer Frau, mit eurem Ehemann, mit den Kindern, mit den Eltern. Dass ihr darüber sprecht. Dass ihr lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen.